Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Erfolgsrezept, der Podcast für Gastronominnen und Gastronomen und alle, die vielleicht hinter die Kulissen schauen wollen von erfolgreichen Unternehmen. Ich freue mich heute riesig, dass ich bei einem wirklichen Profi in der Gastroszene, in der österreichischen Gastroszene zu Gast sein darf, hier in der Albertgasse 49 in 8 Bezirk.
Das ist richtig.
Dankeschön. Diese Adresse ist ja keine unbekannte, also gerade für dich auch. Du hast ja hier eigentlich so deinen Start gemacht, oder? Kann man sagen, mit der Wäscherei.
Genau.
Magst du mal ein bisschen was erzählen von deinem Werdegang bzw. von deinen Erfolgsprojekten, die du da hast?
Ich habe mich 1998 im zarten Alter von 23 Jahren genau an dem Standort hier selbstständig gemacht, eben wie du völlig richtig gesagt hast, mit der Wäscherei. Das war Ende der 90er Jahre, ziemliche Punktlandung, sehr studentisch. Die ganze Zeit war damals noch anders. Ja. Man durfte noch rauchen. Mhm. Die Leute sind in Dreierreihe hinter der Bar gestanden mit der Chick und haben bisschen mitgeschakt mit der Musik. Es war eine sehr, sehr coole Zeit damals auch. Noch nicht so krisenbelastet. Und habe dann von 1998 bis 2010 die Wäscherei erfolgreich betrieben. Habe auch ein bisschen als Pionier das Thema Brunch in Wien damals, glaube ich, als erstes Lokal im großen Stil erfunden, in Anführungszeichen, abseits der Hotellerie. Und dann nach 12 Jahren doch sehr langen Abend-Nachtgeschäft, meistens bis dann nicht vor 4 in der Früh heimkommen, habe ich dann ein Kaufangebot, also ein Verkaufsangebot angenommen und habe mich dann für ein Jahr lang ein bisschen kreativ zurückgezogen. Bin sehr, sehr viel gereist.
Sehr gut.
Also das war so die erste Dekade meines unternehmerischen Tuns. Die Wäscherei, authentisch, Brunch, das Lokal, das sich gewaschen hat und die späten 90er und die Nullerjahre noch richtig schön mitgenommen.
Sehr cool. Ja. Du hast nicht nur den Brunch quasi salonreif gemacht, sondern, was in meiner Erinnerung vor allem war, hast du das Thema Steak in Wien ja irgendwie revolutioniert, weil es war immer ein bisschen steif, was ich mich so erinnern kann aus den Lokalen, das Thema.
Na, Maredo mit dem Salatbuffet und die High-End-Gastronomie.
Da
gemacht, aber die Leute nicht wirklich abgeholt. Und jetzt muss ich dich korrigieren, Philipp, du hast vor circa 10 Minuten zu mir gesagt, du seist kein Moderator. Eine so elegante An- oder Ummoderation in Richtung Fletcher Steakhouse, man könnte meinen, du hast einen Kommunikationskurs beim ORF gemacht.
Oh, danke schön, sehr lieb.
Sehr gerne. Nein, also nach dieser kreativen Pause war ich viel in New York und in Hamburg, Berlin, Paris, London. Und Hamburg hat mich einfach fasziniert mit der Bullerei von Tim Melzer. Der hatte damals gerade mal 1-2 Jahre offen. Es war total gehypt mit Backstein, wie man hier sieht. Hat mich das bis jetzt nicht losgelassen. Ich weiß nicht, ja, man sieht sogar in der Kamera. Und in New York diese eher easygoing Steakhouse-Kultur. Keine Tischwäsche, karierte Serviette, aber das Fleisch dry-aged, butterweich, mit Beilagen und perfektes Fleisch. Und da habe ich mir gedacht, okay, Name ist mir keiner eingefallen. Da habe ich gedacht, Fletcher kann jeder aussprechen. Fletchers und habe mich dann getraut, eben in der Kaiserstraße, also ein sehr lustiges, nicht so glitzerndes Quartier im 7. Bezirk, quasi dann ein High-End-Steakhouse oder halt zumindest preislich High-End, vom Look and Feel war sehr gemütlich, aufzusperren. Und scheinbar habe ich da offenbar irgendwie ein bisschen einen Nerv getroffen.
Absolut.
Ja, und da, so ist das Fletchers, wie die Gäste gesagt haben, dann sehr schnell sehr bekannt geworden und ich war noch unter 40, 36 damals, da will man noch unbedingt mehr. War damals sehr glücklich mit einer Französin verheiratet und habe dann das Fletchers Bistro 2014 noch dazugeschalten mit Mulfrit als Signature-Tisch.
Das wäre nur 2 Häuser weiter oder 2
genau,
Nummern weiter.
Genau. Damit konnte man auch ein bisschen diesen Zulauf, den das Fletchers generiert hat, sehr gut für uns nützen. Und nachdem ich dann zwischenzeitlich oft in Berlin war, kam dann 2017 noch die Flotte Charlotte dazu. Das war ein Ausflug in das Currywurst- und Bosner- und Würstelstandgeschäft. Und bis dann abermals der liebe Gott scheinbar was anderes mit mir vorhatte und ich wiederum ein Kaufangebot bekam, von diesem Fall einem ausländischen Investor. Und dann im Frühjahr 2019 quasi alle 3 Betriebe übergeben habe. Noch ein halbes Jahr dann als Consultant im Betrieb war und dann wieder auf Reisen gegangen bin und wieder ein bisschen Pause gemacht habe.
Sehr gut. Und jetzt hast du dich nach ein paar Jahren später, hast du dich wiedergefunden hier in der Albertgasse?
Nicht ganz. Es war ja dann diese C-Krankheit, also es gab ja dann Corona. Und das war natürlich für alle Gastronomen. Ich hatte das Riesenglück, dass ich zu dem Zeitpunkt keinen aufrechten Betrieb hatte. Dafür auch das Pech, keinen einzigen Euro Förderung zu bekommen, logischerweise. und habe mich dann nach Niederösterreich zurückgezogen und habe unter dem Namen Die Retzerei am Retzer Hauptplatz mit sehr viel Liebe einen Stand gemacht und einen kleinen Weihnachtsmarkt entwickelt und einen Aperitivo-Market im Sommer entwickelt und habe dort ganz niederschwellig, ähnlich wie in einer lustigen amerikanischen Komödie, ich glaube, sie hieß Kiss the Cook, wo der berühmte Schauspieler mit seinem Sohn da mit seinem Foodtruck entlang der Küste der USA fährt und die verkaufen ihre kubanischen Sandwiches, habe ich die Kombination Schweinsbraten und Gin Tonic verkauft und habe sehr, sehr niederschwellige und lustige Erfahrungen gemacht und einfach einmal ein bisschen weg von diesem Großstadtdruck die Zeit offen gesagt sehr genossen. Und wenngleich es natürlich auf Dauer jetzt kein Business Case war, in einem Würstelstand quasi am Land jetzt. Das ist halt lustig im Sommer, aber im Winter ist dort natürlich eher ruhig. Genau. Und dann ist mir zu Ohren gekommen, dass die ehemalige Wäscherei nicht mehr ganz so optimal läuft und dann habe ich mir gedacht, okay, ich traue mich noch einmal drüber.
Jetzt hast du das Ganze im Oktober letztes Jahr eröffnet. Ich bin ein paar Mal schon vorbeigegangen. Muss ehrlich sagen, ich war noch nicht da heute Abend, bin zum ersten Mal dann als Gast hier.
Freund.
Aber jedes Mal, wenn ich vorbeigehe, ist es komplett voll. Ich sehe glückliche Gesichter, Leute, die schon da waren, Freunde berichten mir, dass es wirklich gut ist. Und ich freue mich auch auf heute Abend. Ich habe gesehen, du bleibst deinem Steak aber trotzdem treu. Hast du das Ganze mitgenommen noch?
Also die Sache ist kurz erklärt. Ich habe im Flatschers Inventur gemacht und habe die Averna-Flaschen gezählt und war auf der Suche nach einem Namen für das Lokal. Aufgrund der neuerlichen New York-Liebe oder Reisen nach New York hat mir dieses Italo-Amerikanische so gut gefallen. Also die Küche der Italiener, deren Eltern, / Großeltern vor vielen, vielen Dekaden halt in die USA emigriert sind. Also die machen zum Beispiel diese ikonischen Spaghetti Meatballs. Das heißt Spaghetti Pomodoro mit diesen kleinen Polpette, also den Fleischbällchen drauf. Kein Italiener würde jemals Polpette auf Spaghetti setzen. Das ist dort der Sakrosankt. Aber die Amerikaner machen das, oder die Italo-Amerikaner. Es schmeckt auch wirklich geil. Es ist richtiges Comfort-Food. Nachdem meine Mama aus Italien ist, habe ich das ein bisschen im Blut. Das heißt, das ist nicht einmal irgendwie gespielt oder Storytelling, sondern das ist wirklich in mir. Und jetzt in meinem letzten gastronomischen Jahrzehnt oder quasi im dritten Streich, wenn man es klingt besser, habe ich mir gedacht, okay, probierst du mal die Italo-Amerikanische Küche in Wien aus. Und da gehören natürlich Steaks auch dazu, wenngleich nicht als ausschließliches Main-Tisch.
Sehr gut, sehr gut. Jetzt klingt das alles wie eine ausgezeichnete Erfolgsstory. Ein Lokal, alles was du angreifst, wird zu Gold und wird erfolgreich, bis es dann schlussendlich verkauft wird. Was waren für dich aber jetzt so in dieser Karriere die größten Herausforderungen? Was waren so die Probleme, die du gehabt hast, die man vielleicht nicht sieht als Gast?
Viele. Also da war zum einen einmal der Größenwahn, den man hat, wenn man ein Lokal hat, das sehr gut läuft, dann glaubt man, das rennt immer so weiter und man druckt quasi Geld und man wächst dann sehr schnell. Ich hatte dann gegen Ende der Flatschers-Periode fast 50 Mitarbeiter, 3 Betriebe. Das ist dann nicht mehr so, wenn du da kein Management dazwischen geschalten hast, dass du da permanent überall den optimalen Überblick hast. Also dieses zu schnell wachsen würde ich jetzt nicht mehr so machen, wenn ich mein früheres Ich beratschlagen dürfte. Was auch ein Grund ist, warum ich mich jetzt mit der Taverna, also mit einem Betrieb, mit ein bisschen über 100 Sitzplätzen, eine sehr schöne Größenordnung, wo du als Chef auch wirklich den Überblick hast über den Einkauf, über die Mitarbeiter, über die Standards, wo du auch die Kraft hast, noch persönlich jeden Gast zumindest einmal am Abend zu sehen, sei das jetzt zu begrüßen, zu verabschieden oder am Tisch vorbeizuschauen, ob der Gast auch wirklich happy ist. Ja, also ich genieße das sehr, mich da in Anführungszeichen mit einem Lokal ausleben zu können. Und ich glaube, da spüren die Leute, dass es mir Spaß macht und das spürt auch das Team. Ja, nächste Herausforderung ist natürlich ja generell Kostenstruktur und veränderte Konsumgewohnheiten und Mitarbeiter. Das sind also 3 Schlagwörter, die, glaube ich, mittlerweile hinlänglich in den Medien diskutiert oder beschrieben werden. Das Thema Mitarbeiter haben wir Gott sei Dank ganz gut im Griff. Da haben wir viel über Social Media gemacht, haben nicht kein einziges Inserat geschalten, sondern überwiegend über Instagram Mitarbeiter rekrutiert. Das Thema Energiekosten und gestiegene Warenkosten. Ich schluck teilweise selber, wenn ich kalkuliere, was ich eigentlich für eine Portion Spaghetti mit Meeresfrüchten verlangen müsste, um einen, wie man es in der Schule lernt,
wirtschaftlich
tollen Warenansatz. Aber das traue ich mich dann oft nicht und verzichte dann oft ein Stückchen auf den Gewinn, um faire Preise zu bieten. Ich hoffe, die Gäste danken sie uns. Ja. Krügelbier über 6 Euro wird kommen, ist jetzt bei fast allen Kollegen schon soweit, muss ich auch mit der nächsten Karte machen, weil die Brauereien auch permanent anziehen. Also das ist ein Riesenthema und natürlich Rauchverbot und die weniger Alkoholkonsum bei der jungen Generation und die Zustelldienste. Also früher ist man am Sonntag zum Beispiel ganz gern noch ausgegangen, hat 2-3 Bier getrunken, was gegessen, weil man zu Hause zu faul war und ist dann halt heim. Mittlerweile sehe ich mehr Foodora-Mopeds an mir vorbeiknattern oder sausen, weil sie elektrisch sind, als Leute auf der Straße. Das ist eine für mich total traurige Entwicklung, weil irgendwie auch das Soziale ein bisschen verloren geht. Und ja, die Leute dann nur noch Netflix und Chill und Insta. Aber vielleicht gibt es da einen Gegentrend, was ich so höre. Tinder verliert zum Beispiel massiv Installationsraten. Also die jungen Leute beginnen auch wieder sich selber kennenlernen zu wollen. Vielleicht kommen sie dann auch darauf, dass es eigentlich recht lässig ist, wieder in ein Lokal zu gehen, um jemanden kennenzulernen oder einfach eine gute Zeit zu haben.
Ja, das stimmt, ja. Merke ich jetzt auch wieder mehr, dass, also war so eine, glaube ich, vielleicht ein bisschen die Nach-Corona-Zeit auch, wo die Leute lieber zu Hause geblieben sind, wo sie gelernt haben, dass man auf die Lieferservices zurückgreifen kann. Und jetzt kommen sie vielleicht wieder mehr in die Lokale.
Aber es ist in Wahrheit nicht billiger, Philipp, wenn du dir bestellst mit einem Stilgetür, da kannst du bei mir schon Portion Carbonara, ein kleines Bier und hast eine super Bedienung dazu. Ja. Also du musst halt nur die Komfortzone von zu Hause, die, keine Ahnung, 10 Minuten in dein Stammlokal. Ja,
ja, plus der soziale Aspekt, dass du natürlich nicht um nichts kümmern musst, sondern du hast hier natürlich ein schönes Ambiente und auch nette Gäste.
Ja, wir machen da demnächst auch auf Instagram eine Aktion, die wird heißen, lassen Sie sich bedienen statt beliefern.
Mhm.
Ja, um den Leuten auch wieder zu zeigen, schaut, das ist was Wunderschönes, am Abend auszugehen. Nicht nur am Valentinstag.
Ja. Ich glaube, was du jetzt schon ansprichst, ist natürlich die schönen Seiten der Gastronomie. Jetzt haben wir kurz geredet über die Herausforderungen. Was sind für dich so die Highlights deiner Karriere? Natürlich die erfolgreichen Lokale, aber jetzt auch so, was sind, gibt es so kleine Details, wo du sagst, das ist so mein absolutes Highlight in meiner ganzen Karriere?
Da möchte ich jetzt ganz offen sein. Das ist das tägliche Highlight, wenn Gäste mir sagen, Herr Flatscher, vielen Dank, es war ein super Abend bei Ihnen oder wow, es hat großartig geschmeckt, der Service ist toll, wir kommen wieder. Das ist viel mehr Highlight. Also ich wüsste jetzt eigentlich keine Milestones, ja. Wenn du mal schön in der Zeitung stehst oder irgendwer über dich berichtet, natürlich fühlt man sich da ein bisschen gebauchpinselt, aber in der Long Run ist mein Highlight, dass ich 5 von 7 Tagen gerne aufstehe und gerne arbeiten gehe. Und das, glaube ich, geht nicht allen Menschen in Österreich so.
Definitiv. Ja. Wenn du mich fragen willst, wenn der Podcast heißt Das Erfolgsrezept und ich bin auf der Suche mit meinen Interviewpartnern nach den einzelnen Zutaten von einem erfolgreichen Unternehmen. Wenn ich jetzt an dich denke, über die ganzen Jahre, ich kenne jetzt schon eine Weile und auch deine Lokale, es ist immer großartiges Essen, exzellente Getränke und vor allem, was für mich halt ausmacht, ist Leidenschaft. Ich merke bei dir die Leidenschaft, ich merke bei deinem Team die Leidenschaft und diese Leidenschaft, finde ich, verkörpert das gesamte, sag ich mal, Flatscher-Universum von dir. Hast du für dich jetzt so einzelne Geheimzutaten, sag ich jetzt mal, die das Ganze ausmachen?
Eine gehörige Portion Masochismus, aber dass man einfach versucht, ein bisschen schmerztolerant zu sein, weil es halt wirklich ein hartes Geschäft ist, die Gastronomie.
Ja.
Eine gewisse humorvolle Gelassenheit oder wie man heutzutage bei so jungen Menschen wie dir gerne sagt, Resilienz. Dass man einfach resilient ist gegenüber dem Unbill, das einem manchmal begegnet, dass genau an einem Tag, wo du ausreserviert bist, dann halt der eine Koch krank ist, der Geschirrspüler in der Küche eingeht, die anderen nicht einspringen können und dann heißt es, na super, der hat sein Lokal nicht im Griff, aber es ist ja zu Recht dem Gast auch wurscht. Und das muss man einfach dann so sehen, dass man sagt, okay, es ist heute so und morgen wird es wieder besser. Ja. Und ich stehe jeden Tag in der Früh auf und denke mal, cool, was kommen heute wieder für Überraschungen auf mich zu? Das war aber eine Phase des Reifeprozesses. Also diese Gelassenheit, glaube ich, entwickelt man dann, wenn man ein alter Hase ist. Einfach noch vor 20 Jahren wäre ich ausgezuckt und persönlich zum Piep gefahren, zum Abholmarkt und hätte dort einen Gläserspüler gekauft. Ja. Ja. Jetzt denke ich mal, okay, stelle ich mich rein und wasche schön selber. Ja.
Ich merke es bei meinen Mitarbeitern auch, dass wenn da irgendein Problem auftritt, dass sie dann teilweise verzweifelt sind und auch sofort in Hektik kommen und bei mir ist es jetzt ähnlich. Genau jetzt in dem Moment streikt das Gastronomiesystem bei uns und du kannst nichts ponieren, du kannst in die Küche keinen Bon schicken.
Aber ganz wichtig,
trotzdem bin ich gespannt.
Es ist ganz wichtig, dass du das dokumentierst, bitte. Kassensystem heute ausgefallen.
Ja.
Im Fall einer Steuerprüfung.
Nur waren die Mitarbeiter sind trotzdem in aller Hektik und wissen nicht genau, was mache ich jetzt und wie. Die kennen das halt beim Blog schreiben.
Ja,
mittlerweile nicht. Ja, das übernehmen wir von uns, aber das gibt es halt nicht mehr.
Zettel schreiben, in die Küche auf die Bohnenleiste hängen.
Ja.
Hoffen, dass du ehrliche Mitarbeiter hast, die idealerweise die Zettel dann brav abrechnen am Abend.
Genau.
Aber so sympathisch, wie du rüberkommst jetzt in diesem Podcast, glaube ich, dass deine Mitarbeiter gern für dich arbeiten und du kein.
Habe ich das Gefühl.
Du bist kein SEO-Boss, glaube ich, vom Bauchgefühl.
Geht auch nicht mehr heutzutage. Ja. Ja. Die Konkurrenz ist groß, sage ich mal, oder die Mitarbeiter wissen, dass sie woanders genauso unterkommen. Und,
der Mitarbeiter hat genug Möglichkeiten, sich an dir zu rächen, wenn du ein Schlechtbein bist. Eine klare Linie, wie ein strenger Vater, sage ich immer. Ich sage immer, wenn ihr brav Zähne putzt und die Spielsachen wegräumt, dann könnt ihr von mir alles haben. Aber gewisse Standards, man darf jetzt auch nicht anfangen, der viel beschriebenen Generation Set, was auch sehr, sehr viel Medienarbeit ist, jetzt da gewisse Attribute unterzujubeln, buchstäblich. Die wollen sehr wohl arbeiten, die haben auch kein Problem, wenn du ihnen sagst, schau mal, so und so läuft's bei uns. Und ein paar Menschen hast du immer, die vielleicht einfach nicht verstehen, warum jetzt eine Kaffeemaschine beispielsweise auch geputzt gehört nach der Arbeit, da muss man halt als Unternehmer dann auch so weit sein, zu sagen, okay, schau, dann bist du vielleicht einfach bei uns nicht am richtigen Platz. Ja. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Menschen gerne arbeiten.
Ja. Gastronomie ist ja ein schönes Umfeld, sag ich mal. Du hast mit vielen Gästen zu tun, redest viel, hast meistens nette Kollegen. Kommt natürlich auf den Chef auch an, aber so erfolgreich, wie du dein Unternehmen führst, ist es für mich zwangsläufig, dass auch das mit dem Mitarbeitern
beschäftigt. Ganz super. Und wäre ich Bundeskanzler, sagen, ein Jahr Militär oder 8 Monate und ein halbes Jahr lang Gastronomie.
Ja.
Das wäre optimal für das gesamtgesellschaftliche Gefüge, wenn jeder Gast, der auch sich bedienen lässt, auch einmal selber bedienen würde, um zu sehen, was es bedeutet. Aber das sind natürlich jetzt eher mit einem Augenzwinkern postulierte Wünsche.
Was würdest du jemandem raten, der jetzt in der Gastronomie anfangen möchte, der vielleicht ein Quereinsteiger ist, so, ich bin grundsätzlich auch, komme aus der IT ursprünglich und habe dann mit der Gastronomie angefangen. Was würdest du jemandem raten, der jetzt anfängt und eigentlich nicht planlos ist, aber der noch nicht diese Erfahrung hat wie du jetzt aus vielen, vielen Jahren?
Also grundsätzlich ungefragt würde ich nie Ratschläge geben. Wenn er oder sie mich proaktiv um Rat fragen würde, würde ich sagen, komm mal ein halbes Jahr zu uns in die Taverne. Mach einen Monat Service, einen Monat Bar, einen Monat Küche, 3 Monate Assistent der Geschäftsleitung, lern von der Pike auf mal, wie ein Betrieb funktioniert. Erklär mir dein Konzept in 2-3 Minuten, so dass ich es verstehe. Was ist dein Konzept? Warum sollen Leute zu dir kommen?
Mhm.
Ja. Schnitzel, also Fiegelmüller, Schnitzel, gekochtes Rindfleisch, Plachuta und so weiter. Also möglichst klar, was ist dein Konzept? Und dann sehen wir weiter.
Mhm.
Super. So würde ich es machen.
Ja, ja. Das klingt schon sehr spannend. Jetzt heute Abend freue ich mich auf das Essen schon. Was kannst du empfehlen? Was kannst du unseren Zuhörern empfehlen?
Also wir haben ein italo-amerikanisches Küchenrezept. Das heißt, wir haben von hervorragenden Pasta-Produkten wie Carbonara, Seafood-Spaghetti, Spaghetti Pomodoro mit Stracciatella, also dem Inneren der Burrata, diese schlutzigen Käsefäden, über die in meinen Augen, naja, ich darf jetzt nicht übertreiben, aber in meinen Augen die besten Steaks im Bachten Bezirk oder innerhalb des Gürtels, ergänzt um ein paar so Nonna-Gerichte, wie außen so Bucco zum Beispiel, also diese Beinscheibe mit den Markknochen, wie eine Parmigiana, die Melanzane. Also wir haben so ein italo-amerikanisches Wohlfühlessen, das es zurzeit in Wien eigentlich so nur bei uns gibt. Ja, und als Vorspeise natürlich ein paar Cicchetti von unserer Cicchetti-Vitrine.
Mhm.
Und Cicchetto, wörtlich ein Häppchen, mehrere Cicchetti, also Mehrzahl, als quasi das italienische Pendant zur spanischen Tapas-Kultur. Nur sind es halt kleine Weißbrotscheiben mit einem Prosciutto, mit einem Prosciutto Cotto, mit Lardo, mit vegetarischen Optionen.
Mhm.
Das isst man in Italien zum Aperitivo. Also der gute Abend oder der perfekte Abend bei uns beginnt mit einem perfekt gemischten, beispielsweise Campari Spritz oder Negroni Spagliato. Dazu ein paar Häppchen, mal ankommen, den Alltag hinter sich lassen.
Mhm.
Dann wird man zum Tisch gebracht und dann kann man sich ein Beef Tartare, Vitello Tonnato, Vorspeise, dann Hauptgericht, je nach Gusto, dann vielleicht noch ein Tiramisu al Pistacchio zu zweit und dann natürlich unseren absoluten Signature Drink, den Averna Sour Perfect Serve. Das heißt 4 Zell, bei mir meistens 5 Zell Averna in einem Glas, wo eine Kugel aus Eis festgefroren ist. Darüber wird eine frisch gepresste Zitronensaft von richtig großen, wir haben gerade die Lieferung bekommen, Sorrento Zitronen. Noch besser als die Amalfi-Zitronen, habe ich mir sagen lassen. Das ist dann einer Werner Sauerschott, wie es ihn in der Qualität in Österreich auch nicht gibt. Also wir haben da wirklich versucht, das Beste aus meinem Lieblingsgetränk rauszuholen.
Wahnsinn.
Daher auch die Namensgebung, Werner.
Ja.
Weil das gibt kein anderes Produkt, wo du eine Restaurantbezeichnung draus machen kannst.
Super.
Es gibt kein Barik. Aber Werner, verstehen die Leute sehr wohl den Schmäh,
ja.
Und ja.
Sehr gut.
Winken ihn auch.
Mir rinnt schon ein Wasser im Mund zusammen. Ich freue mich schon richtig auf heute Abend. Ich werde wahrscheinlich genau das Programm von der Überraschungsplatte, die ich gesehen habe, mit dem Ticket am Anfang.
Ja, das Surprise Board.
Das Surprise Board, genau. Werde ich nehmen und danach genau die Reihenfolge, auf die du gesagt hast, mit dem Tiramisu-Umschluss und natürlich auch einmal Werner Sauer.
Genau. Und dann vielleicht vor allem Werner Sauer zum Tiramisu noch einen kleinen Espresso.
Mhm.
Der ist auch sehr, sehr gut bei uns. Der wird mit so einer kleinen süßen Oblate, also mit so einem Biskuit, wo unser Logo aufgedruckt ist, mit einem Herzerl. Einfach aus dieser kleinen Extrameile, dass du als Gast so ein bisschen Wertschätzung kriegst.
Mhm.
Weil Instagram, bis auf Likes, da kriegst du keine Wertschätzung, ja, in meinen Augen. Oder auf Facebook. Aber dieses Caring, dass du als Gast das Gefühl hast, dass wir uns um dich kümmern.
Mhm.
Ich glaube, dass das viele Gäste heutzutage suchen.
Das macht auch dich als Gastgeber auch aus, weil du gesagt hast, du kommst gerne hierher, einerseits in die Arbeit, aber auch und schaust, ob bei dieser Größe von Lokal, dass auch allen Gästen gut geht. Und ich glaube, das spürt man auch als Gast. Das macht dein Unternehmen erfolgreich. Das habe ich auch immer früher in deinen anderen Lokalen gemerkt. Das ist etwas, was du eben nicht über, wenn du sagst, Instagram bekommst, sondern es ist einfach diese extra Meile, die man...
Weil du sagst, extra Meile. Ein, ja, Beispiel gestern. Ich war in einem Einkaufszentrum, mir ein paar Hosen kaufen für die Arbeit mit meiner Frau und wir hatten Hunger und gingen in ein Running-Sushi-Restaurant. Die hatten schon zu. Nach einer 10-sekündigen Rücksprache mit dem Geschäftsführer haben die für uns das Band wieder eingeschalten. Was es nicht mehr gab, haben sie uns à la carte serviert. Ich werde dieses Restaurant, glaube ich, 10 Freunden weiterempfehlen, weil ich das so lieb fand, weil, ja, wenn du bei -3 Grad eh schon übermüdet, overworked, ja, und dann hast du einen Riesenhunger. Also das sind so Sachen, das ist keine Kleinigkeit.
Ja.
Also das ist, darf jetzt nicht sagen, weil ich keine Werbung machen darf, aber das sind so kleine Momente, wo ich sage, boah.
Ja. Genau das macht's aus. Also ich finde auch als Gastronom, nicht nur als Gastgeber, es ist ja jede einzelne Position, die mein Unternehmen hat, macht's ja aus, dass man für den Gast arbeitet. Der soll happy rausgehen und dann sind es diese Kleinigkeiten, wobei das in dem Fall gar keine Kleinigkeit. Ja. Unser Koch muss weiterarbeiten, die Mitarbeiter müssen weiterarbeiten,
ja,
aber du gehst raus, bist happy und bringst dir neue Gäste.
Wir haben ein gutes Trinkgeld gegeben, logischerweise.
Ja.
Und dann haben uns auch zusammengerissen, waren sehr schnell. Also ja, noch nie so schnell Sushi gegessen wie gestern. Aber es war ein gelungener Abend. Ja.
Super. Also das ist auch eine schöne Geheimzutat, sage ich jetzt mal, was nicht in jedem Lokal, wo ich unterwegs bin, zu finden ist.
Es ist in den Lokalen meistens zu finden, wo ein psychisch normaler Chef drin ist.
Mhm.
Entweder Psychopath, dem ist eh schon alles wurscht, gut, den wird es nicht lang geben, aber ein Betrieb ohne Chef ist halt meistens dann führungslos. Ne?
Mhm.
Und ein Kreuzfahrtschiff ohne Captain möchte ich auch nicht in See stechen.
Vielen Dank für die vielen, vielen Einblicke da in deine Welt, kann ich jetzt schon sagen, weil im Grunde ist es ja nicht nur ein Lokal, sondern es ist ja im Grunde eine ganze Geschichte.
Ein Gastroversum.
Ein Gastroversum, ja, richtig. Ja. Empfehle euch allen, kommt hierher, jetzt schon, bevor ich heute noch da essen war, aber ich bin mir sicher, die Qualität wird passen und mit so einem Gastgeber kann es eigentlich nicht schieflaufen.
Ich fühle mich geschmeichelt und bedanke mich für das Gespräch.
Dankeschön. Und wir sehen uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche wieder beim nächsten Podcast von Das Erfolgsrezept. Danke euch.